wenn ich bei mir spreche, ich habe damals mit 15 angefangen zu trainieren und habe damals mit Freunden angefangen und sie hatten genauso wenig Ahnung wie ich zu der Zeit und wir haben da einfach lostrainiert. Wir wussten nicht, was Gelenke ist, ob die Knochen jetzt darunter leiden. Wir wollten einfach nur groß und breit werden. deshalb, und ich glaube, so geht's auch noch vielen da draußen.
Ja.
Und viele wollen auch einfach gar keine Ansprüche, also keine Fitnesstrainer, was ich sehr schade finde, weil nicht umsonst steht da jemand am Counter, der vielleicht den bestenfalls eine Ausbildung darin gemacht hat. Ja, sondern sehen dann irgendwelche Videos auf TikTok, Instagram und machen es dann einfach nach.
Ja.
Weil doch der Fitness-Instagrammer ist doch so gut nachgemacht hat und es wird schon richtig sein.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute spreche ich mit Malik Kamara, einem Personal Trainer mit gambianischen Wurzeln. Malik hat nicht nur einen sehr krassen Schicksalsschlag überlebt und dadurch seine sogenannte zweite Chance als Anlass zu einem noch bewussteren Leben genommen, sondern zeigt uns auch, welche Fakten oder Mythen in Sachen Abnehmen, Zunehmen, Sport machen und Ernährung in und um uns herum kreisen. Hört rein und entmythisiert mit mir einige spannende Aspekte aus der Fitnessbranche. Malik, herzlich willkommen und schön, dass du da bist heute.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ja, hallo an alle Zuhörer zusammen.
Malik, kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörenden wissen, wer du eigentlich bist und was du machst?
Gerne. Also, mein Name ist Malik Kamara, ich bin aktuell 27 Jahre alt und arbeite aktuell in einem renommierten Personal Training Studio als Personal Trainer.
Nice. Du hast gerade deinen Namen Malik, also du hast das mit Malik betont, auf das A hast du die Betonung gelegt. Ich habe Malik gesagt, also man sagt Malik, ja?
Das ist eine sehr gute Frage, also zu Hause und bei Freunden heiße ich Malik, aber ich mag es auch, wenn Leute sagen Malik. Aber okay. Es ist so, wenn man ja den Namen rufen will, hört sich das immer so ernst an. Malik.
Deswegen echt? Malik. Stimmt. Stimmt,
willst du das sagen? Weil da die Betonung krass auf den I, aufs E liegt und deswegen, genau.
Ja, stimmt, das Malik ist so, ja, ist so.
Weicher.
So, genau, softer, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau.
Nice, okay, alles klar. Also, wir sind hier in der soften Ebene, von daher sage ich Malik. cool. Du arbeitest als Personal Trainer. Genau.
Richtig.
Der Weg dorthin war ja auch sehr, teilweise holprig und herausfordernd. Lass uns da doch mal einsteigen. Und zwar natürlich über jeden anderen auch, ganz von vorne. Wie bist du aufgewachsen und was macht dich einfach auch als Person aus? Erzähl doch mal.
Genau, also auch ich habe afrikanische Wurzeln. Also mein Papa kommt aus Gambia, meine Mama kommt aus Deutschland. Geboren selber bin ich in Frankfurt und bin auch hier aufgewachsen grundsätzlich. Allerdings nach meiner Geburt sind wir erstmal bis 2002 ungefähr in Gambia gewesen. Und dann bis zu meinem 5. Lebensjahr habe ich dort gelebt.
Genau. Okay, also das heißt, du bist in Deutschland geboren, bist dann aber wieder zurück, oder das heißt zurück bis zu der einen Seite deiner Wurzeln wieder hin und hast dort dann auch, bist dann in den Kindergarten dort gewesen und zur Schule gegangen, ja?
Also ist ganz richtig. Ich bin zum Kindergarten gegangen. Zur Schule habe ich es nicht mehr geschafft, sage ich mal. Zur Kindergartenzeit kann ich mich leider nicht mehr viel dran erinnern. Eher nur so von Erzählungen von Familien. Sprich, ich habe zwei Geschwister, einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Sprich, ich bin der Kleinste. Und ja.
Alles klar. Das heißt also, so Erinnerungen selbst an Gambia sind jetzt nicht so stark von der Zeit zumindest. Hast du grundsätzlich auch eine Verbindung? Also wie stehst du zum Land? Hast du die Möglichkeit gehabt, zurückzureisen oder?
Definitiv. Also mein letztes Mal, wo ich da war, war glaube ich schon ein bisschen länger her. Also ich meine, es war 2021. Deshalb würde ich sagen, ist es jetzt nicht alles eingerostet, wie es dort aussieht. Aber ich bin immer gerne wieder da, nur es ist immer so eine Sache mit Flugkosten. Die sind ja heutzutage sehr teuer.
Ja.
Und will hoffentlich demnächst wieder dahin.
Ja, das ist auch schon, allein dort gewesen zu sein, ist auch echt ein Privileg. Ich meine, ich sag's auch manchmal, nicht gerne, aber ich sag's auch manchmal, ich hab's noch nicht geschafft zurück in Kongo. Daher finde ich das immer sehr toll zu hören, wenn andere es zurück ins Mutterland, sage ich mal, geschafft haben und ein bisschen berichten können. Aber ja, meine Zeit kommt auch noch. Aber wir sprechen jetzt über dich und Gambia. Und du bist also wieder zurück nach Deutschland und hast dann hier weitergelebt, ja? Wie war das denn für dich, hier aufzuwachsen? Daran kannst du dich ja erinnern. Wie war deine Kindheit? Wie würdest du die beschreiben?
Also ich würde so beschreiben, also an mir hat es nichts gefehlt. Also wir sind normal aufgewachsen. Das Gute ist auch halt, wir haben das Haus von meiner Oma, von meiner Mamas Seite bekommen. Deshalb sind wir auch wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und genau, und dann hat es auch ganz normal angefangen. Nach dem Kindergarten bin ich in die Grundschulzeit gekommen. Allerdings hat es dann auch schon ab der zweiten Klasse aufgehört. Das lag damals an meiner Grundschullehrerin, weil sie der Meinung war, ja, ich komme bei manchen Sachen nicht mehr hinterher. Größter Hauptteil war halt Mathematik. Und ab der zweiten Klasse war es dann halt so, dass sie gesagt hat, ja, der kommt auf eine Förderschule für Lernhilfe oder auch Sonderschule genannt. Und diese habe ich dann bis zur 9. Klasse abgeschlossen und habe dann erstmal meinen berufsorientierten Abschluss gemacht, nennt sich das.
Wow, ab der zweiten Klasse kann man sowas schon feststellen, ja? Also, das ist
ja, das ist mir auch erstmal klar geworden, dann später, wow, okay, da hat mich jemand wirklich nach der zweiten Klasse auf eine Förderschule gebracht. Also nicht, dass die Förderschule schlecht ist, aber es ist ja klar, dass jemand Defizit bei Mathematik hat, jemand in Deutsch oder was auch immer.
Yeah.
Und nur wegen der Mathematik, sage ich mal, zu sagen, okay, er gehört auf eine Förderschule, ist schon hart.
Ja, absolut. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus mit den Kriterien, ne? Aber jemand in Mathematik nicht gut zu sein, da ist normalerweise immer so Nachhilfe eine Lösung. Zumindest. Ne? Also man hat irgendwie Schwierigkeiten in einem Fach und dann holt man sich halt Hilfe, aber nicht, dass man komplett in eine auch kulturell ganz anders gesehene Schule gesteckt wird und dann eben auch selbst innerhalb der Schule, ne, dass man da ganz anders gefördert wird, gesehen wird, dass anders mit einem umgegangen wird und so weiter und man sich ja gegebenenfalls auch ja anders fühlt. War das bei dir auch so, dass du dann gedacht hast, du seist anders als die anderen?
Es war mehr so, ich habe dann mitbekommen, was mit den anderen Schülern passiert ist. Und da waren es halt alle, die sind dann zur Realschule gegangen, Abi. Und ich war halt dann, ja, in der Förderschule und wusste ehrlich gesagt nicht, warum. Deswegen habe ich es auch einfach so weitergemacht. Ich habe mich jetzt nicht hinterfragt, wieso, weshalb, warum. Sondern habe den Werdegang einfach angenommen und habe es dann, wie schon gesagt, bis zur 9. Klasse vollendet. Und dann ging es halt auch schon weiter mit der Schulbank.
Genau. Das heißt, deine Einstellung war in der Hinsicht, okay, Augen zu und durch, einfach weitermachen.
Würde ich fast so sagen, ja.
Okay. Du hast dann ja trotzdem noch den Weg oder bist dann nochmal den Weg der Realschule gegangen später, weil in der Regel ist das ja nicht ein Muss, ne? Oder ist ja nicht eine natürliche Entwicklung. Wie wird es in der Regel laufen?
Also es ist ja so, dass man schon mit dem Abschluss tendenziell eine Ausbildung anfangen könnte. Allerdings war das für mich jetzt keine Option zu sagen, okay, ich habe jetzt den berufsorientierten Abschluss und gehe jetzt direkt in die Lehre, weil ich trotzdem einen anderen Beruf als zu der damaligen Zeit anstreben wollte.
Welcher Beruf war das?
Ich wollte zur Polizei oder zur Bundeswehr damals. Und da ist halt zumindest in Hessen die Realschule. Die braucht man, um praktisch dort anzufangen, zumindest bei der Polizei. Bei der Bundeswehr ist es so, dass der Hauptschulabschluss ausreicht.
Okay. Und du hast dich dann für die Bundeswehr entschieden?
Genau, also ich wollte ja entweder oder. Also es war so, dass ich dann überlegt habe, soll ich zur Polizei oder zur Bundeswehr? Und dann war mir klar, Polizei kommt gerade nicht in Frage, weil sie erstmal wollten, dass man viele Sachen nachweisen muss, bevor man sich überhaupt bewerben kann. Unter anderem wie Führerschein, den Schwimmpass in Gold und das konnte ich halt zu dem Zeitpunkt alles nicht.
Mhm.
Und die Bundeswehr, da war es auch so, dass ich zur Karriereberatung gegangen bin, hier in Frankfurt, habe mich über das Ganze informiert, über das Programm und dann wurde ich auch schon in Wiesbaden oder nach Wiesbaden eingeladen, genau, zur Einstellung, sprich gesundheitlicher Test, psychologischer Test, sowas.
Genau. Okay, das heißt, du bist dann auf jeden Fall durch den Realschulabschluss dafür in Frage gekommen und bist dann auch den Weg gegangen. Und ich weiß ja, dass es nicht, ja, dass diese Tests und diese Testphase, sag ich mal, nicht reibungslos abgelaufen ist, ne? Für uns da mal durch.
Richtig. Es war halt so, dass ich zu der Zeit, wie gesagt, nach Wiesbaden dann kam und es ging los mit einem Hör- und Sehtest. Ich habe damals nie wirklich ein Feedback bekommen, der gut ausgegangen ist. Und als nächstes geht man dann zu einem allgemeinen gesundheitlichen Test. Das heißt, ein Arzt checkt dich von Kopf bis Fuß ab, ob du irgendwelche Einschränkungen hast. Und am Ende spricht er nochmal über dich, über deine Vergangenheit. Und da waren halt viele Fragen. Und am Ende habe ich auch vieles mit, ich weiß es nicht, beantwortet. Ich weiß es nicht.
Also und, man macht dann so eine Art Anamnese, ja, über deine gesamte Gesundheitslaufbahn sozusagen.
Genau.
Und okay, richtig. Ist man da so richtig beim Arzt mit jemandem, der vor einem steht, einen weißen Kittel und man muss sich teils ausziehen?
Genau.
Und
also kann man sich einfach vorstellen, wie als ob man beim Hausarzt ist, sage ich es mal. Mhm. Weißer Arzt, weißer Kittel. Und fragt halt alles, was du bisher gemacht hast und wie das zustande kam. Und zum Beispiel, wenn du jetzt, wie auch bei mir, Medikamente mal abgeschafft hast, fragt er auch, wann hast du sie abgeschafft, welche waren es und sowas.
Mhm.
Und dann kam halt die große Frage, ja, Herr Kamara, haben Sie mal Betäubungsmittel zu sich genommen?
Mhm.
Und ich bin nach dem deutschen Sprichwort ausgegangen, Wahrheit wert am längsten, und sagte, ja. Und am Ende wurde weiteren Sachen gefragt und dann habe ich wieder gesagt, ich weiß es nicht. Und dann meinte sie halt nur so von wegen, ja, Herr Kamara, ich möchte Ihnen ja nichts unterstellen. Ich möchte Ihnen nur sagen, durch das Cannabis kann das Gedächtnis etwas eingetrichtert werden. Und da war ich erstmal so, wow, okay. Und habe sie dann gefragt, also möchten Sie mir unterstellen, dass ich häufiger Cannabis konsumiere? Und dann dachte ich, nein, das möchte ich nicht. Bitte fahren Sie fort. Und dann, ja, wurde ich erstmal weitergeführt zum Computertest. Da
also
läuft alles
das
ab.
Heißt, sie ist einfach davon ausgegangen, dass du Cannabis zu dir genommen hast, obwohl du es nicht gesagt hast?
Also ich gehe mal stark davon aus. Sie hat einfach das so betont, wie als würde ich häufiger Cannabis konsumieren.
Mhm.
Ich war mir klar und wusste zu 100% in der Zeit war ich clean, bin clean gewesen. Und deswegen konnte man mir nichts unterstellen, weil eine Urinabgabe muss man ja auch dann an den Tag geben.
Mhm.
Das heißt, spätestens da sieht man dann, ob ich halt gelogen habe oder wie es halt auch ist.
Mhm.
Genau. Und ja, und dann geht's weiter mit dem Computertest. Da werden verschiedene Übungen vorgegeben, wie Mathematikfähigkeiten, aber auch räumliches Denkvermögen und Ähnlichem. Und dann kam ich irgendwann bis zum Schluss dann zur Einplanerin und sie hat mir mitgeteilt, dass ich erstmal 3 Monate dienstuntauglich gemustert wurde.
Okay,
genau.
Also 3 Monate dienstuntauglich, das heißt, du kannst physisch nicht aktiv sein sozusagen für 3 Monate.
Genau, ich wäre quasi oder ich bin dann in den Zeitpunkt 3 Monate erstmal dienstuntauglich gemustert, bedeutet man darf den Dienst erst nach 3 Monaten antreten.
Okay, und in der Zeit ist man dann unter Beobachtung oder was passiert dann? Wenn
gar nichts quasi. Dein Arbeitsbeginn beginnt dann erst nach 3 Monaten.
Okay.
So war die Rede.
Ohne Gründe.
Nee, mir wurde nie erzählt. Ich habe auch gefragt dann nochmal, könnte ich dann mal wissen, warum? Und da hieß es dann einfach nur, bitte gehen Sie die nächste Tür runter.
Oh, wow.
Aber es hieß, war keine Begründung. Ja, weil ihr Urinabgabe THC angezeigt hat. Oder ähnliches. Also nix habe ich davon gehört.
Okay, krass. Das heißt, du bist dann durch die Tür gegangen?
Genau, ich bin durch die Tür gegangen, bin dann nach Hause gegangen, logischerweise, habe überlegt, lange Zeit mit Familie auch, ob es die richtige Entscheidung ist, ob ich trotzdem nach 3 Monaten schon jetzt den Ding trotzdem antreten soll, weil mein Vater war damals auch so, ich sag jetzt mal, ja, nicht so begeistert von der Bundeswehr, weil man oft auch hört, dass dort Rassismusfälle sind. Und dann, ja, habe ich mit den Gedanken gespielt und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich das doch sein lassen werde.
Okay, wie war das für dich? Weil das war ja eigentlich dein Wunsch gewesen, ne? Also hattest du ja schon auch Lust zu, und es hat dir ja gefallen, diese Rolle für dich zu entdecken.
Eben, und dann war es halt so, dass ich halt, ich sag mal, von neu beginnen musste, mir neue Gedanken machen musste, wo geht die Reise hin, was ist vielleicht zukunftsorientiert, was macht mir aber auch Spaß gleichzeitig, weil man ist ja schließlich dann 40 Stunden in einem Unternehmen oder in einem Beruf und deshalb hat es lange gedauert, bis ich was gefunden habe, aber habe dann schnell gemerkt, dass ich Sport mag, also ich mache schon Sport mein ganzes Leben, sei es früher Boxen, Capoeira, Breakdance habe ich früher gemacht, geritten habe ich auch mal,
oh, wow.
Also viele Sportarten.
Sehr aktiv.
Und habe so meine große Liebe im Krafttraining gefunden dann und habe dann überlegt, ja, wie wäre es denn so mit der Ausbildung im Sportbereich? Und habe dann überlegt, und habe dann eine Ausbildung gefunden, die kennen vielleicht einige. Das ist die Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung. Und habe überlegt, ob ich die anfangen soll, aber habe mich schnell dagegen entschieden, weil, wie der Name schon sagt, am Ende ist man halt mehr ein Kaufmann als wirklich, man hat was mit Kunden und wird ihnen helfen dadurch.
Also aktiv helfen auch, ne? Also auf der Matte und in einem Fitnessstudio. Oder
genau.
So.
Okay. Genau. Also man ist dann wahrscheinlich eher im Büro. Und ja, und das wollte ich zu der Zeit einfach nicht. Und habe dann glücklicherweise nach langer Suche eine Ausbildung zum Sport- und Gesundheitstrainer, Sport- und Fitnessbetriebswirt-Diplom gefunden über die IST-Hochschule in Düsseldorf. Genau, und die habe ich dann auch angefangen. War eine duale Ausbildung, sprich man hat praktisch 40 Stunden im Unternehmen, hat davon 2-mal im Monat einen Präsenztag in Düsseldorf, kriegt dann ganzes Schulmaterial zugeschickt und dann muss man quasi eigenständig lernen und am 3. Tag wäre dann meistens die Prüfung. Genau.
Okay, das heißt, du hast das jetzt durchgezogen und gesagt, okay, ich gehe jetzt in Richtung Sport, weil da für dich auch schon feststand, du willst Personal Training machen oder erst einmal dich einfach nur bewegen und das machen, was dir Spaß macht.
Ich dachte zuerst, dass es wahrscheinlich ein Beruf sein wird, der Spaß macht. Also Leute so trainieren, im Fitnessstudio zu sein, 40 Stunden, weil ich ja zu der Zeit halt sehr gerne Krafttraining gemacht habe, was ich immer noch tue. Und deshalb war das so meine, sag ich mal, größter Ansporn, also der Spaßfaktor. Und ja, genau, habe die Ausbildung dann auch komplett beendet. Damals zu oder bei Jumpers Fitness. Das ist ein Discounter, kennen vielleicht nicht viele, hat aber jetzt mehrere Standorte. Damals war ich in Darmstadt und bin dann wieder zurück zu Frankfurt gegangen, in Elements Fitness. Genau. Und war dort erstmal auf Teilzeit Flächentrainer. Und da war es so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt will ich mal Vollzeit wieder machen, weil ich wollte mich davor so ein bisschen erholen von der Ausbildung. Und dann haben die mir aber gesagt, dass es leider nicht möglich wäre, wegen dem finanziellen Grund, weil damals war es halt auch Corona, sondern sie könnten mir eine Stelle als Berater empfehlen.
Was du ja nicht wolltest. Erst,
genau,
oder?
Wollte ich nicht. Genau. Weil es komplett was anderes ist und wie ich schon gesagt habe, also bei der Ausbildung war es ja kaufmännisch, da ist es auch wieder ähnlich, mehr Berater, man verkauft Leuten was. Hab mir aber gedacht, dass ich das mir einfach mal anschaue. Vielleicht ist es ja was für mich, was zukunftsorientierter ist. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen genauer. Und genau, hab das dann ein Jahr lang auch gemacht und hab schnell gemerkt, der geborene Verkäufer bin ich nicht. Und bin dann wieder zurück ins trainerischen Bereich gegangen. Und zwar bei Mind Performance.
Mhm. Ja, ich kann genau. Das mit dem Verkauf. Also das muss man können. Das kann man wahrscheinlich auch lernen, aber ich bin da genau wie du. Also ich bin eine ganz schlechte Verkäuferin. aber zumindest manchmal ist das ja auch so bei Menschen, die sich als nicht so gut verkaufen können, dass die dann aber wirklich gut verkaufen, wenn sie etwas richtig leidenschaftlich befürworten, ne? Wenn sie leidenschaftlich hinter etwas stehen, dann ist das so ein natürliches Ding.
Genau, ich glaube, das ist der Punkt. Wenn du was verkaufen musst, wo du selber davon hundertprozentig überzeugt bist, dann fällt es dir auch leichter, Sachen zu verkaufen.
Ja.
Aber teilweise waren Sachen kaputt im Studio.
Mhm.
Und dann musste man selber zu kämpfen, wie argumentierst du jetzt mit einem kaputten Gerät,
dass
die Person sich jetzt hier anmeldet, obwohl die Person genau das Gerät befürworten will, also möchte genau dieses Gerät ausprobieren und du bist da und sagst, ja, aber wir haben noch das und das und das.
Also mhm.
ist schwer.
Mhm. Ja, I feel you. Ich glaube, die Zuhörer, die fühlen uns auch. Ich glaube, jeder hat das mal erlebt, jemanden, der einem wirklich etwas verkaufen will und du denkst so, nein, like no. Und die Person ist da so vehement hinter und es ist, also ja. Also verkauf nicht für dich, ja.
Nein.
Das heißt also für dich, du hast das dann irgendwann erkannt und hast dich dann auf den Weg zu neuen Ufern gemacht und bist dann bei Mind Performance gelandet. Da hast du dann den Job endlich ausüben können, den du dir so sehr gewünscht hast, ja? Wie genau sah das aus?
Also wie gesagt, davor war es ja Fitnessberater, das heißt nur verkaufen. Man hat eigentlich wenig mit Training zu tun. Und bei Mind Performance ist genau das Gegenteil. Also man hat nur mit dem Training zu tun. Sprich, man trainiert Leute, man hilft Leuten, ihren Zielen näher zu kommen. Sprich, wenn die jetzt zu mir kommen und sagen, ja, hey, ich möchte abnehmen oder zunehmen oder ich möchte meine Gelenke wieder in Schwung bekommen. Sowas, also da kommen Leute quasi zu mir.
Abnehmen oder zunehmen. Ich glaube, die meisten Leute denken sich beim Zunehmen so, hä? Wer wird bitte zunehmen wollen?
Nein.
Kannst du das erklären? Was heißt das, wenn jemand zunehmen möchte?
Ich glaube, ich könnte sogar von mir sprechen. Also zu Beginn, bevor ich Krafttraining begonnen habe, habe ich mit 60 Kilogramm begonnen, auf 1,78 Meter ungefähr, also sehr wenig Gewicht und habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Und auch damals hieß es immer, ja, du bist ja voll der Strich in der Landschaft, solche Sprüche. Und deshalb überlegt man ja, was kann man machen, um ein bisschen zuzunehmen. So, und es geht jetzt nicht um dick werden, sondern einfach um ein bisschen kräftiger und stämmiger.
Okay.
Und genau, und dann kommen halt Leute zu mir und sagen, hey, ich bin zu dünn, ich möchte vielleicht zunehmen. Was kann ich dafür tun? Mhm. Und dann bin ich der Ansprechpartner.
Mhm, genau. Total spannend. Weißt du, ich habe vor kurzem ein Video oder ein Reel gesehen, irgendein Content auf Instagram. Und da stand, da war ein Vergleich von einem 5-Kilo-Stück Muskel und 5-Kilo-Stück Fett. Und da wurde erklärt, wie es so ein Missverständnis darüber gibt, dass Menschen Muskeln aufbauen, weil viele Menschen denken, dass beim Muskelaufbau man dann dicker wird oder schwerer wird. Und im Vergleich zum Dickwerden mit Fettmasse ist das aber was ganz anderes, weil der Muskel sehr viel dünner ist als Fett. Ne? Also das finde ich total spannend, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Frauen gerade auch oft das Thema haben, ne? Ich will eher abnehmen als zunehmen und sich dann denken, Hauptsache Fett ist weg. Aber es geht ja auch darum, dass man kräftig genug ist, um natürlich dem Körper entsprechend zu agieren, aber dass man eben dieses Mindset auch dahingehend ändert und versteht, Muskelmasse bedeutet nicht gleich dick sein. Ne? Oder gleich dick sein in Form von Fettmasse, wenn ich das jetzt so klar ausgedrückt habe.
Ja, das stimmt. Also da ist ja auch das Problem, dass in der heutigen Zeit leider immer noch Frauen oftmals Angst haben schon fast, an Muskeln zuzunehmen, weil sie dann denken, oh, ich werde der nächste Arnold Schwarzenegger oder der nächste Hulk. Und das stimmt gar nicht. Also überhaupt nicht. Das kann man so gut wie gar nicht schaffen.
Mhm.
Allein wenn man über den Testosterongehalt denkt, der ist ja ganz anders als bei Männern. Und deshalb wird eine Frau niemals ohne irgendwelche Hilfsmittel, sag ich jetzt mal, ja, aussehen wie Tennix Arnold Schwarzenegger.
Das ist total interessant. Also ich kann meine Hand heben und sagen, guilty as charged, weil ich dieses Mindset voll lange hatte und dachte, oh nein, bloß nicht zu nehmen, weil die Muskeln, die lassen dich aussehen wie ein Typ halt, ne? Und ich hatte irgendwie so auch schon Veranlagungen, deswegen, ich weiß auch nicht, mein Papa ist total durchtrainiert gewesen, also in jungen Jahren extrem und jetzt hat er das doch immer. Also man sieht die Statur auch, sieht man ihm an und ich hatte das auch schon immer sehr, dass ich sehr sportlich gebaut bin und sehr schmal auch und dann habe ich halt immer Angst gehabt, wenn ich an Muskelmasse zunehme, dann sehe ich einfach nur, und ich kann mir so gut vorstellen, dass so viele andere Frauen das auch denken. Und daher ist es gut, leider, damit mal aufzuräumen, ne? Und zu erklären, das passiert nicht. Also, wie du gerade gesagt hast, ist es gar nicht möglich, es sei denn, man bekommt auch Hilfsmittel dafür, ne? Das heißt, hormonelle Veränderungen und so weiter.
Genau.
Okay. Das heißt also, es ist aber auch nicht so, vielleicht können wir auch grundsätzlich weitermachen mit so ein paar Mythen, weil du ja gesagt hast, man wird jetzt nicht zu einem Arnold Schwarzenegger, aber kann man denn trotzdem auch die Figur erreichen, die man sich wünscht? Oder wie sieht es da aus? Und das nur mit Training?
Genau, also heutzutage ist es ja meistens so, dass viele Frauen, ich spreche mal über Frauen, sagen wir mal Männer wollen Waschbrettbauch und gehen dann ins Gym und trainieren dann 6-mal die Woche ja nur ihr Bauch, also rein isoliertes Bauchtraining. Und hoffen dann, dass sie dann den Waschbrettbauch aus der Zeitschrift Men's Health bekommt. Dem ist zum Beispiel gar nicht so, weil, na klar, es stärkt deine Muskulatur, aber entscheidend bei einem Waschbrettbauch oder Sixpack halt, ist halt einfach die Ernährung. Zu 90% wirklich ist es die Ernährung. Das heißt, man müsste tendenziell in einem Kaloriendefizit sein, um einen sichtbaren, guten Sixpack zu haben. Und dann ist es auch noch so, dass es auch ein bisschen mit Genetik zu tun hat. Das heißt, bei manchen sieht es vielleicht schöner aus. Also wirklich sind die definiert. Packs untereinander. Genau. Und bei anderen ist dann vielleicht mal eher so ein bisschen weniger unten zu sehen, aber dafür mehr oben. Das kommt auch nochmal dazu, ja.
Genau. Das heißt, wie muss man denn da rangehen, wenn man solche Wünsche hat und sagt, hey, ich will einen dickeren Po oder ich will voll den Sixpack und ich will, dass man jeden einzelnen Pack da sieht oder keine Ahnung, ich will, dass man hier meine Muckis an den Armen, ist das überhaupt machbar dann oder was für Mindset muss man dann da haben?
Also ich denke mal, Krafttraining sollte auf jeden Fall schon drin sein, weil du mit Krafttraining halt nochmal isolierte Muskulatur trainieren kannst. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du nur joggen gehst, trainierst du ja dann kompletten Unterkörper mit. Aber wenn eine Frau jetzt sagt, ich möchte etwas größeren Hintern haben, dann ist es sinnvoll, ins Krafttraining zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt Cable Kicks, also so mit dem Kabelturm quasi Kicks nach hinten, um quasi nochmal ein externes Gewicht zu haben, was quasi deine Muskulatur stärkt. Und dann gleichzeitig, wie gesagt, wenn man etwas abnehmen möchte, ist halt immer der Kalorienbereich wichtig, das heißt, ob du im Defizit bist, ob du im Überschuss bist. Überschuss wären dann die Leute, die zunehmen wollen würden. Defizit wäre das, was kommt, wenn die Leute abnehmen wollen. Genau. Und dann halt entscheidend, wie teilst du deine Makros auf? Das heißt, deine Proteine, deine Kohlenhydrate und deine Fette.
Okay, das heißt aber auch, also weil du gerade Joggen erwähnt hast, ich weiß ja aus Erfahrung, dass man durch Joggen jetzt beispielsweise nicht Muskeln aufbaut, oder? Also man trainiert ja, wenn, dann nur die Ausdauer und klar stärkt man so ein bisschen auch die Muskulatur oder die Knochen insbesondere, ne? Aber jetzt Muskeln an sich baut man jetzt nicht unbedingt damit auf, oder?
Genau, also es war schon richtig, also man trainiert mehr tendenziell so die Ausdauer, kommt immer drauf an, wie du halt jetzt joggst, aber doch ist tendenziell wirklich mehr auf die Ausdauer und weniger jetzt wirklich Fokus auf Muskelaufbautraining, da brauchst du meistens oder immer halt ein externes Gewicht, das heißt in die Muckibude springen, ein bisschen Kurzhanteln schwingen und dann sollte der Hase laufen.
Okay, das heißt also für diejenigen, die jetzt zu Hause und ohne Geräte zum Beispiel Sport machen und da irgendwie eine Muskelmasse aufbauen möchten, mit ihren Sit-Ups und so weiter, Beine hoch und also würdest du sagen, das bringt dann nichts oder?
Ich würde nicht sagen, dass es nichts bringt. Es ist immer gut, sich zu bewegen, auch allgemein, wenn jetzt Menschen sich weniger bewegen. Und zu sagen, ja, du musst jetzt ins Fitnessstudio gehen und Krafttraining machen, ist falsch. Weil es ist trotzdem eine Bewegung, das tut den Körper gut in erster Hinsicht. Aber wenn es darum geht, ich möchte einen größeren Hintern, ich möchte ein Waschbrettbauch, muss man halt einiges mehr aufwenden. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt zu Hause ist und gezwungen ist und man kann nicht ins Gym gehen, weil man die Möglichkeit nicht hat, weil es zu viel kostet oder ähnliches, kann man es auch gut mit Utensilien wie zum Beispiel ein Theraband. Oder Kurzhanteln kann man auch leicht kaufen und da kann man auch vieles schon machen.
Mm, ja, oder zwei Wasserflaschen, zwei gefüllte große Wasserflaschen. Genau. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Eben, ne? Eben.
Keine das heißt, Ausreden.
Ne, das soll ich damit auch sagen. Okay, das heißt aber dann, es ist wirklich eine holistische Herangehensweise, weil du gerade gesagt hast, dieses isolierte, ich mache jetzt jeden Tag meinen Bauch oder jeden Tag meinen Po oder so, das ist nicht zielführend, ja. Also das heißt, man sollte immer gucken, dass man holistisch arbeitet. Also okay, ich baue Muskeln auf, vielleicht tue ich auch was für meine Ausdauer, aber ich muss sowohl das als auch das andere und mich um meine Ernährung kümmern, weil sonst bringt das alles wirklich nichts.
Genau, ja, das würde ich auch unterschreiben. Okay. Und natürlich auch die Regeneration. Die ist auch noch sehr wichtig.
Das heißt, man nimmt sich Zeit für ein Aus, für Ruhe, für Erholung.
Genau.
Okay.
Genug schlafen. Mhm. Das auf jeden Fall. Weil vor allem im Schlafen arbeitet dein Körper am meisten, weil er ja da runterfährt und dann erstmal die ganzen Nährstoffe als Beispiel verarbeiten kann. Deswegen.
Okay. Das heißt also, wenn man jetzt 5 Tage oder 7 Tage die Woche zum Training geht, würdest du es nicht empfehlen?
Es kommt immer drauf an, wie man sein Training aufteilt. Es ist eine Theorie für sich. Mhm. Sprich, du kannst natürlich 5-mal die Woche trainieren. Da kommst du immer drauf an, ja, wie trainierst du? Wenn du jetzt jeden Tag das Gleiche trainierst, gerätst du schnell in einen Muskelkater. Und dann am nächsten Tag mit einem Muskelkater zu trainieren, ist nicht zu empfehlen. Da würde ich dann eher eine andere Muskelgruppe am nächsten Tag annehmen, wenn ich zum Beispiel jetzt am folgenden Tag Bauch, Beine, Po getrainiert habe, dass ich dann eher einen Fokus auf dem Oberkörper am nächsten Tag lege, wenn ich Muskelkater immer noch an den Beinen habe.
Ah, okay. Genau. Das heißt also, okay, ich meine, dann habe ich eine falsche Theorie, weil ich dachte immer, wenn man Muskelkater hat, soll man erst recht trainieren, weil das dann schneller weggeht. Also, oder ist das nicht richtig?
Das ist auch so ein Mythos. Also es ist so, dass quasi, wenn du Muskelkater hast, spricht man über kleine Risse in den Z-Scheiben, so die kleinen Muskelfasern in deiner Muskulatur. Mhm. Und genau, ist jetzt nicht sehr gefährlich, also es klingt gefährlicher, als es wirklich ist.
Ja.
Aber es kann so sein, dass wenn man halt dann das Ganze zu übertreibt und du hast jetzt nochmal einen krassen Muskelkater, ja, dass es dann vielleicht zu einem Muskelriss im schlimmsten Fall kommt. Deswegen sagt man, man sollte eher vielleicht, wenn du die gleiche Muskulatur trainierst, dann eher weniger Gewicht oder ein bisschen mehr Wiederholung und weniger Gewicht, sowas halt.
Genau. Ach, guck mal, wir lernen so viel hier, das ist ja super spannend. Ich musste noch mal gucken, was für andere Mythen es so gibt. Welche hörst du denn oft oder gibt es auch welche, wo du sagst, hey, da kommen immer Leute zu uns mit denen und denen Anliegen und dann verdrehen wir deren Welt, weil wir denen die Wahrheit erzählen.
Also ich denke, ein großer Mythos sind Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Zur heutigen Zeit immer noch leider. Wie der Name sagt, eigentlich ist es eine Ergänzung. Das heißt, zusätzlich zu deiner Ernährung solltest du sie ergänzen. Aber die meisten verstehen es, glaube ich, eher als Nahrungsersatzmittel. Mhm. Das heißt, sie ersetzen einen Shake, als Beispiel jetzt ein Proteinshake mit einer kompletten Mahlzeit, wo eigentlich Kohlenhydrate, Proteine und gesunde Fette dabei sind. Und denken dann, ah, ich habe meine Kalorien gespart. Ja, du hast deine Kalorien gespart an sich, aber dir fehlen dann mit einem Proteinshake immer noch die gesunden Fette und immer noch die gesunden Kohlenhydrate, die dir je nach Körperfettanteil natürlich, aber dann Energie liefern. Mhm. Und das ist halt das große Problem, glaube ich. Und das ist auch das Problem bei den ganzen Herstellern. Die machen es ja nur noch geschmackvoller Und dann sehen kleine Kinder das oder Jugendliche und denken, oh, ich brauche das Supplement, sonst kann ich keine Muskulatur aufbauen. Mm. So ging es mir auch lang, ganz am Anfang.
Ja, ja, und es gibt ja auch noch ganz oft Vitamine, die ne, zuckerversetzt sind mit irgendwelchen Flavoren. Gummibärchen gibt es ja auch ganz viel, genau. Ne? In so Vitamin angereicherte reicherten Portionen. Das heißt, da würdest du jetzt auch auf Vorsicht raten, sozusagen, ja. Also das soll man es am besten gar nicht nehmen. Oder?
Also wie gesagt, also man kann es auf jeden Fall ergänzen zu seiner Ernährung, das definitiv. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Proteinwert, also man hat seine ganzen Kalorien und sein Proteinwert ist auf 108 und man hat zwei Mahlzeiten und dir fehlen noch 10 Gramm, bis du deine Kalorien erreicht hast vom Protein, dann kannst du einen Shake gerne dazu nehmen. Da spricht nichts dagegen, da wird auch nichts passieren. Mhm. Aber wenn du von morgens bis abends nichts anderes isst, sondern nur Proteinshakes trinkst, das sollte nicht die Kunst sein.
Mhm, okay, das heißt, die gute alte natürliche Ernährung ist immer noch das A und O. Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Menschen sich denken, naja gut, ich möchte ja vielleicht auch darauf achten, wie Dinge produziert wurden. Ne? Also viele Dinge, die billig sind, sind halt auch nicht irgendwie die gesündesten. Und dann denkt man sich, ja komm, dann nehme ich halt einfach die Mineralien direkt zu mir, statt dass ich noch irgendwelche Pestizide mit ins Boot hole, weil dann geht's ja auch nicht besser, so, ne? Oder, keine Ahnung, ja, Mikroplastik oder whatever. Was rätst du in den Fällen?
Da denke ich eher, würde ich als allererstes mal einen Test machen beim Arzt, vielleicht so ein Blutbild, um zu sehen, ob man überhaupt einen Mangel an jegliche Vitamine zum Beispiel hat.
Mhm.
Und daraufhin dann aufbauen. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, mache mir einen Bluttest und dann spuckt der Bluttest aus, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Oder Frauen haben ja oft einen Eisenmangel. Mhm. Dann würde es Sinn ergeben, jetzt Eisentabletten als Beispiel zu supplementieren. Das heißt, zusätzlich zu der Ernährung zu nehmen.
Mhm.
Weil es dann das Gute ist, dass es halt dann halt wirklich als Einzel. Das heißt, es ist wirklich nur basiert auf Eisentabletten und nicht irgendwie noch andere Stoffe, die der Körper erst nochmal verarbeiten muss, bevor das Eisen an dem Körper rankommt.
Mhm, Würdest du denn sagen, dass man grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll?
Nee, muss man nicht unbedingt, weil wenn die Nahrung, sag ich mal, ausreichend ist, beziehungsweise umfangreich ist, müsste man das tendenziell nicht. Das heißt, es kommt immer drauf an, wenn jemand, wie gesagt, einen Mangel bei irgendwas hat, wäre es nicht verkehrt, es zu nehmen. Zum Beispiel ist auch oft ein Vitamin-D-Mangel, jetzt auch in Deutschland vor allem, dass die Sonne nicht scheint, dann wäre es zum Beispiel interessant, okay, ich supplementiere jetzt mal Vitamin D. Ja.
Ja, das ist ja wirklich die Krux an der Sache, ne? Diese vollwertige, gute Ernährung, die ja bei unserem Konsumverhalten hier, also die lässt ja wirklich zu wünschen übrig, obwohl wir alles haben, ne? Aber Fastfood regiert die Welt, gerade die westliche Welt, und da achtet man einfach nicht drauf. Man ist einfach in diesem Wohlstand und denkt sich da nichts bei, weil überall ist irgendwo ein McDonald's und die werben dann ja auch teilweise mit, wir haben hier Veggies und wir haben Gesundes und keine Ahnung was. Und dann denkt man sich, ach komm, passt ja. Aber mittlerweile, also wenn man sich wirklich vollwertig ernähren möchte, muss man das ja teilweise machen mit Ergänzungsmitteln, weil, also, ne, like, see for yourself, würde ich mal sagen.
Safety first, ja?
Ja.
Bitte mal sagen.
Oh, wow. Krass, okay, das heißt also Nahrungsergänzungsmittel immer als Ergänzungsmittel ansehen, weil sie auch dafür gedacht sind, und ansonsten holistisch denken und ja, grundsätzlich alle ganzheitlich Sport machen und gucken, was genau möchtest du eigentlich erreichen. Macht ihr das denn auch? Also das heißt, du startest dann als Personal Trainer auch an diesen Fragen, ne? Also was ist dein Ziel und nicht, ah ja, du möchtest dein Po größer, okay, komm, ich zeig dir die Übungen.
Nein, so läuft es nicht ab. Also man füllt quasi online erstmal einen Fragebogen aus. Dann wird der Geschäftsführer quasi einen terminieren zum Studio. Ist quasi ähnlich wie so ein Eingangscheck.
Mhm.
Und dann kriegt man quasi einen Eingangscheck. so ab, dass der Geschäftsführer oder derjenige, der gerade frei ist, sich mit den Kunden hinsetzt und man redet nochmal über den Gesundheitsbogen, den der Kunde davor ausgefüllt hat und bespricht da auch schon so ein bisschen seine Ziele. Und dann läuft es so ab, dass man quasi nochmal einen kleinen Bewegungstest absolvieren muss und dann am Ende alles in Bezug auf den Vertrag und die Trainingspläne und Ähnliches bespricht man dann quasi, sobald der Kunde dann nochmal das zweite Mal da ist.
Mhm. Das heißt, man macht richtig wie beim Arzt auch so eine Anamnese.
Anamnese. Im
Prinzip, ne?
Ja. Genau. Okay. Genau.
Okay. Und dann bekommt man einen Plan und kommt dann immer vorbei und ihr unterstützt einen dann. Also.
Genau. Also es ist so 1:1 Coaching. So kannst du es dir vorstellen. Also der Kunde und ich. Ich habe immer einen Trainingsplan für den Kunden, für den jeweiligen Tag, je nachdem, wie oft er trainiert. Und wenn er dann zu uns kommt, muss er eigentlich nicht viel machen, außer ja umsetzen.
Mhm.
Und dann quasi ist sein Tag nach einer Stunde, was das Training angeht, beendet.
Mhm. Das heißt, man lehnt sich zurück und du sagst einem dann immer, okay, jetzt geh hier drauf und jetzt musst du dieses Gewicht heben und jetzt zu der Übung und jetzt. Also das heißt, man muss nichts
so
tun,
ungefähr.
Außer einfach nur Anweisungen befolgen.
Und zuhören am besten. Also weil wenn die Übung noch nicht bewusst ist oder er sie noch nicht kennt, dann machen wir die Übung halt nochmal vor, zeigen, worauf er zu achten hat. Und dann versuchen wir halt immer zu analysieren, während er die Übung macht. Wenn er sich schon einwandfrei hin hat, können wir direkt zur nächsten Übung gehen. Ansonsten geben wir nochmal Tipps, worauf er zu achten hat beim nächsten Satz. Und ja.
Und ich frage mich jetzt auch, also natürlich kommt das ja auch alles mit einem gewissen Kostenfaktor und nicht viele Menschen können sich leisten, sich einen Personal Trainer zu holen und gehen entsprechend halt in Gyms. Ne? Ich weiß also von meiner, zumindest von meiner Erfahrung, dass ich aber ins Gym gehe und ich denke mir, okay, hier sind irgendwie 100 Geräte und ich weiß, irgendwie muss ich meinen Po bearbeiten und irgendwie, keine Ahnung, meinen Bauch und die Brust und keine Ahnung wie. Dann hole ich mir die Geräte oder gucke mir online irgendwelche Übungen an und versuche dann mein Glück. So, was würdest du sagen, warum ist Personal Training denn relevant, wenn man ein ganzes Fitnessstudio zur Verfügung hat und gucken kann, was auch immer man, ne, man hat da freie Wahl und hat da alle Möglichkeiten.
Also ich sag mal so, der Unterschied ist einfach der, dass du in dem Moment wenig bis keine Ansprechpartner hast, sei denn du hast einen Trainingspartner, der länger schon trainiert, dann könntest du ihn tendenziell fragen, wie man es richtig macht.
Mhm.
Oder du fragst die Trainer vor Ort, da kommt es halt wirklich, ich war halt nicht bei jedem Fitnessstudio, aber es kommt dann meistens auf das Fitnessstudio an und inwiefern sie Wert drauf legen, den Kunden wirklich gut zu behandeln und ja, zu zeigen, wie man wirklich da an die Geräte rangeht. Und beim YouTube oder TikTok, Instagram wird es ja immer populärer, so Fitnessvideos. Da muss man halt auch aufpassen, weil meistens ist es so, dass die Person das auch einfach mal, sag ich mal, gemacht haben. Es sieht gut aus, die haben eine relativ gute Figur und dann ist es meistens so, oh ja, das wird schon richtig sein und dann machen die Menschen es quasi nach.
Mhm.
Und beim Personal Training ist es halt so, dass du keine Angst haben musst, etwas falsch zu machen, weil wenn du was falsch machst, dann wird es dir direkt gezeigt, wie man es richtig macht nochmal.
Mhm.
Da ist jemand quasi, der so, wenn du willst, dein Spiegel ist, der sieht dich genau, wie du die Übung gerade ausführst, korrigiert dich dann, gibt dir Hinweise. Ja, genau. Auch vor allem die Gewichtsauswahl ist halt sehr entscheidend, weil meistens gehen die Leute ran, wissen gar nicht, wie viel Gewicht sie nehmen sollen. Dann nehmen sie 50 Kilo direkt und sagen, oh, das ist mir so schwer. Und das nehmen wir den Kunden quasi alles ab.
Mm.
Oder der Personal Trainer.
Okay, das heißt also, es geht ja auch wirklich um diese scheinbaren Kleinigkeiten. Ne? Wie viel Gewicht nehme ich? Wie viel Gewicht ist auch gut für mich? Wie viel kann ich aushalten? Und sollte ich auch aushalten? Weil man denkt sich vielleicht manchmal, ja, okay, ich kann das. Aber vielleicht ist das nicht richtig. Ne? Vielleicht sollte man die Muskeln nicht so sehr belasten und anders daran gehen. Und man hat Hilfe.
Genau.
Ne? Also, weil man ist ja kein Experte am Ende des Tages. Wenn man dann etwas tut, was nicht richtig ist, kann das ja auch gesundheitsschädigend sein.
Voll. Also wenn ich bei mir spreche, ich habe damals mit 15 angefangen zu trainieren und habe damals mit Freunden angefangen und sie hatten genauso wenig Ahnung wie ich zu der Zeit und wir haben da einfach lostrainiert. Wir wussten nicht, was Gelenke ist, ob die Knochen jetzt darunter leiden. Wir wollten einfach nur groß und breit werden. deshalb, und ich glaube, so geht's auch noch vielen da draußen.
Ja.
Und viele wollen auch einfach gar keine Ansprüche, also keine Fitnesstrainer, was ich sehr schade finde, weil nicht umsonst steht da jemand am Counter, der vielleicht den bestenfalls eine Ausbildung darin gemacht hat. Ja, sondern sehen dann irgendwelche Videos auf TikTok, Instagram und machen es dann einfach nach.
Ja.
Weil doch der Fitness-Instagrammer ist doch so gut nachgemacht und es wird schon richtig sein. Genau.
Ja, du hast recht, du hast da was Interessantes angesprochen, weil dieses Trauen ist ja wirklich ein Thema, ne? Also auch aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, man denkt manchmal vielleicht auch, man will nicht doof erscheinen, ne? Und da irgendwelche Fragen stellen, hat gar keine Ahnung, wenn der über irgendein Gerät spricht, dann sagt man nur so, ja, okay, und weiß ja gar nicht, okay, wie funktioniert das? Oder weiß, was es für ein Gerät ist, aber weiß nicht, wie es funktioniert. Und man hat dann diese peinlichen, vermeintlich peinlichen Momente nicht. Aber so lernt man ja aber auch sonst nichts, ne? Und wenn man sich da jetzt nicht hinsetzt und theoretisch alles vorlernt, dann muss man sich einfach drauf einlassen und fragen.
Voll.
Ne? Kann ich total bestätigen. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht die komplette Wahrheit gesagt. Ich habe auch Erfahrung mit Personal Training. Ich habe es ja auch bei euch testen dürfen. Und ich fand das total, also ich muss mich wirklich dafür aussprechen. Das ist jetzt hier keine Werbung, die, also das ist wirklich, wirklich überzeugte, ja, meinetwegen Werbung. Aber ich bin absolut überzeugt von diesem Konzept des Personal Trainings, weil das sind wirklich Dinge, also man wird ganz, ganz anders an die Hand genommen und lernt den eigenen Körper ganz anders kennen und merkt auch sehr, sehr schön, wie er sich entwickelt. Also das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ich bin ja so ein Ergebnisfreak. Ich muss immer sehen, wo ist Progress? Und da konnte man das sehr, sehr schön nachvollziehen und gut beobachten in regelmäßigen Abständen. Wie entwickelt sich mein Körper eigentlich? Wie reagiert er auf diese Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, die gar keine Kleinigkeiten sind, sondern Übungen, die du machst, wo du auch gar nicht am Ende am Boden liegst, kannst dich nicht mehr bewegen und so. Bestimmt kann dieser Moment auch kommen, ne, wenn man sich wirklich extrem verausgaben möchte, aber klar, der Körper gewöhnt sich dran und das ist das Schöne, den Körper so sich entwickeln zu sehen. Von daher, Leute, wenn ihr euch das mal überlegt habt oder euch das gerade überlegt und euch denkt, boah, Personal Training, ist das was für mich? Vielleicht einfach mal ausprobieren, ne? Einfach mal gucken, hey, ich spare mir wieder was an, vielleicht statt mir die nächsten coolen Schuhe oder Taschen oder was auch immer zu holen, gehe ich mal zum Personal Training und tue was für meine Gesundheit, ne? Und ja, ich kann euch zumindest, wenn es um Mind Performance geht, bei Malik und Kollegen, dass ihr da gute Ergebnisse erhalten werdet. Also, ja, das kann ich sagen. Sehr, sehr cool. Das heißt also, Personal Training ist der Weg und man sollte darauf versuchen, zumindest versuchen, auf die Expertise zuzugreifen, die da ja vorhanden ist und die sich die Trainer und Trainerinnen da hart erarbeitet haben. Wie ist es denn, also du hast ja auch noch andere Dinge erlebt, außer diese, ja, sehr, sehr spannende Berufsentwicklung. Du hast ja auch ein Thema, das dich ja persönlich auch sehr, sehr, sehr betrifft. Also einmal das Thema Mut, was daraus resultiert, dass du selbst auch einen Schicksalsschlag erlebt hast. Und das hat ja bei dir auch sehr früh schon angefangen. Ich meine, in der zweiten Klasse direkt gesagt zu bekommen, hey, du gehörst nicht in die Welt der Normalen sozusagen und für dich gibt's einen anderen Weg. Das wäre ja nicht nur der einzige, sag ich mal, Schicksalsschlag für dich. Was gab's da noch in deinem Leben?
Genau, und zwar war das, als ich den berufsorientierten Abschluss gemacht habe. Hatte ich quasi mit meiner Schwester gefastet. Also mein Papa ist Muslime, meine Mama ist Christ. Aber wir haben so die Religion von dem Papa angenommen. Und genau, und dann war so die erste Zeit, also war nie so, dass wir streng muslimisch, ich sag mal, ja, nach dem Islam gelebt haben. Mhm. Meine Mama trägt zum Beispiel auch kein Kopftuch. Aber ich habe selber dann irgendwann, ja, Interesse daran gehabt, wie läuft denn der Islam genau ab. Mhm. Und deshalb kam dann die Zeit, ja, wo quasi dann Fastenzeit war. Und dann habe ich mit meiner Schwester gefastet. Und dann, als die Zeit war, wo man essen und trinken durfte, nahm ich ein Glas Wasser in die Hand, wollte gerade mein Gebet vorsetzen und habe mich einfach übergeben.
Wow.
Ich wusste nicht warum, weil mir ging es zu der Zeit wirklich sehr, sehr gut. Meine Schwester hat natürlich auch gefragt, was ist los? Und ich sage, ich weiß es nicht. Dann alles sauber gemacht und dann gleiches Spiel nochmal und wieder übergeben.
What?
Okay, dann. Und ich wusste wirklich nicht, was los war. Und dann hat meine Schwester nur gemeint, ja, hier, warte mal, bis Mama von der Arbeit kommt. Dann kam meine Mutter. Und wir sind direkt zu der Hausärztin gegangen und sie hat zwei Sachen gemacht. Einmal mir in die eine Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet und ich habe gesagt, oh, machen Sie dieses helle Licht aus. Mhm. Und so leicht auf meine Stirn eingeschlagen und ich habe geschrien, verglichen, wie wenn jemand mit einem Messer in den Bauch reingerammt wird. So kannst du es dir vorstellen.
Wow.
Und dann hat sie gesagt, ja, das wird eine Notoperation, ich rufe den Rettungswagen. Dann kam der Rettungswagen und bekam dann im Rettungswagen noch auf einmal epileptische Anfälle. Und ich war gar nicht mehr anzusprechen.
Wow.
Und an vieles kann ich mich erinnern. Dann kam halt die, bin ich dann auch aufgewacht von der Operation. Und hab dann erstmal mich gewundert, wo ich bin. Und hab dann wieder, als ich aufgewacht bin, noch weiterhin epileptische Anfälle bekommen.
Hm.
Und irgendwann ist es dann, sage ich mal, hat sich dann wieder beruhigt, weil ich dann halt Medikamente genommen habe, lag aber immer noch im Krankenhaus. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich eine Sinusitis, ich weiß nicht genau das Fachwort, Sinusitis mit minigaler Reizung, müsste der Name korrekterweise sein. Aber es war halt so, ich war dann immer noch im Krankenhaus und dann war es so, dass ich dann für einige Zeit auch im Rollstuhl war und dann war eigentlich auch alles wieder gut, sage ich jetzt mal. Also nach 6 Wochen Krankenhaus bin ich dann entlassen worden und man weiß nicht, woran es gelegen hat, also wirklich überhaupt nicht. Ärzte sagen, weil zu der Zeit habe ich halt geboxt, dass es vom Boxen sein könnte, weil, um es mal kurz zu erklären, es war so, dass nämlich Eiter sich in mein Gehirn befindet hat. Das hat wiederum den Sauerstoff oder die Sauerstoffzufuhr im Gehirn gestoppt. Und deshalb kamen auch die Krampfanfälle, also die epileptischen Anfälle zustande. Und deswegen hat der Arzt gesagt, es könnte vom Boxen kommen oder auch vom Schwimmen. Zu der Zeit war ich viel Schwimmen, bin unter Wasser gegangen. Und dann ist es ja meistens so, dass du, wenn du hochkommst vom Wasser, die Nase erstmal hochziehst. Und dass sich da quasi Bakterien gebildet haben, die dann auch wiederum das Eiter produziert haben. Genau. Aber wow. So wirkliche Auslöser weiß man bis heute nicht, leider.
Wow. Ich meine, zumal man ja bei Sinusitis ja gar nicht an sowas Gravierendes denkt, ne? Also eine Sinusitis ist ja an sich nur in Anführungsstrichen eine Nasennebenhöhlenentzündung, ne? Das hat ja, glaube ich, jeder von uns mal irgendwann. Also mit einer Erkältung oder, ne? Also, dass das dann dabei, also das ist ja, der Zusatz ist da ja aber auch wichtig, ne? Sinusitis, Margi.
Minigala reißt so.
Also das ist ja spannend. Also wirklich, wirklich, wow, krass. Und was das, was das mit dem Körper machen kann.
Vollkommen. Also das war auch wirklich eine Zeit, wo ich sehr wenig gewogen habe. Und wollte da dementsprechend dann wieder anknüpfen. Und das war auch wirklich eine harte Zeit, weil danach musste ich direkt meine meinen Hauptschulabschluss anfangen. Und ja, das war schon eine sehr taffe Zeit.
Wow, krass. Also wirklich, wirklich hart. Das heißt, und das ist nicht wiedergekommen, ja?
Lustigerweise nicht. Nee, es ist wirklich auch keine ansatzweise irgendwie Anzeichen, dass es wiederkommen könnte. Ist auch nicht mehr gekommen. Ich war auch dann lange Zeit halt auf Medikamente. Und die wurden dann halt auch abgeschafft, logischerweise, aber es kam wirklich nie wieder zurück. Ich denke, oder ich bin der festen Überzeugung, dass das Einzige, was sein könnte, was so Nebenwirkungen hat, ist das Erinnerung von ehemaligen Sachen, die passiert sind. Und deswegen kann ich mich an vieles nicht mehr erinnern. Das jetzt früher genauso war, vor der Operation, kann ich auch nicht mehr genau sagen. Also es ist wirklich, wirklich schwer.
Wow.
Ich denke aber, dass es so sein wird.
Und wo wird man dann operiert genau? Also am Kopf, an den Nebenhöhlen oder?
Genau, also ich habe so einen kleinen Cut unterhalb meiner Augenbraue. Und da ist das Ganze dann halt passiert. Das heißt, der Arzt, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist oder wie das ablief, aber der Arzt saugte dann irgendwie das Eiter raus und dadurch dann hat sich dann ja wieder Sauerstoff gebildet im Gehirn und hat mich dann quasi dann wieder, sag ich mal, ja, zum klaren Verstand gebracht, wenn ich mal so sagen kann.
Boah, krass.
Genau.
Das ist so, ich finde das so heftig, weil das so eine punktuelle Erfahrung ist auch, ne? Die durch etwas scheinbar Harmloses dann, also sich übergeben, ja, also wie schließt man von einem sich übergeben auf darauf, ne? Da merkt man wieder, wie wichtig es ist, sehr schnell zu handeln,
ja,
bei so
komischen
Symptomen. Wow. Und was hat, also war das auch für dich mit ein Grund dafür, sehr viel mehr für deine Gesundheit zu tun?
Unter anderem würde ich sagen, also wie gesagt, davor habe ich ja schon sehr viel Sport gemacht. Aber ich glaube, das war nochmal so ein Motivationsschub für mich, dass ich jetzt, sage ich mal, eine zweite Chance habe, fast zu leben, würde ich fast behaupten. Also der Arzt hat gesagt, wenn es etwas später käme, dann, ja, will ich nicht drüber sprechen, aber man kann sich denken, was passieren wäre. Dementsprechend habe ich dann wirklich nochmal so einen Motivationsschub bekommen in Bezug auf meine Realschule machen, dass ich sage, okay, das Krafttraining, dass ich da noch ein bisschen besser werde. Wie werde ich besser? Also mich selber informieren, sowas. Genau, also das war auf jeden Fall sehr prägend.
Wow. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Verbindung zu dem Fasten, weil Fasten ist ja auch sehr heilend für den Körper und hilft dem Körper ja auch, durch eine Regenerationsphase zu gehen. Und je länger man fastet, desto mehr gibt man dem Körper die Möglichkeit, auch selbst zu entdecken, was so am Körper nicht funktioniert, weil er sonst sehr abgelenkt ist durch die ganzen Verdauungsprozesse, die da durchgehen, und er ist ja immer wieder am Energie aufnehmen und wieder irgendwo hinschicken und so weiter. Aber dadurch, dass nichts im Magen ist, ist er ja sehr ruhig und kann dann ganz andere Prozesse dann durchsetzen. Und also kann ich mir auch vorstellen, weil ich hatte mich da letztens ganz kurz mit befasst. Also ich bin da überhaupt gar keine Expertin in der Hinsicht, aber ich habe da kurz was gelesen darüber, dass Fasten wirklich sehr heilend sein kann für den Körper und man das öfters tun sollte, weil der dann durch diese Phasen geht. So ein bisschen wie beim Schlafen, dass es da nur längere Phasen gibt, die der Körper dann nutzt, um sich selbst zu heilen. Also war ja sehr gut, dass du das, dass du dich dann übergeben hast, sozusagen. Ja, also, ne?
Das Fasten selber auf jeden Fall positive Aspekte. Das ist auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass es positiv war. Es muss jetzt nicht sein, dass es genau der Ramadan ist von den Muslimen, aber allgemein einfach mal vielleicht eine Woche auf etwas zu verzichten, was man normalerweise regelmäßiger isst, tut dem Körper auf jeden Fall gut. Und das ist jetzt egal, wie gesagt, auf was man genau verzichtet, ob man auf irgendeine bestimmte Ernährungsform achtet. Zum Beispiel, ich weiß nicht genau, die Christen gibt es ja auch, dass sie eine Zeit lang kein Fleisch essen, meine ich. Dass das auch zum Beispiel sehr, sehr gut für den Körper ist.
Ja, also die haben ja auch eine Fastenphase, Christen. Genau. Und ich glaube, Schweinefleisch an sich ist, glaube ich, auch etwas, das eher nicht gegessen wird, zumindest biblisch gesehen. Mhm. Aber Menschen machen ja immer unterschiedliche Sachen. Jeder macht
klar,
was er oder sie oder ne, dafür richtig hält. Anyway. ja, sehr, sehr spannende Erfahrung. Und was ziehst du daraus? Also was ist dieses, du hast ja gerade gesagt, du hast eine zweite Chance bekommen dadurch, so siehst du das. Was hat dir das so mitgegeben für dich, fürs Leben und wie du auf das Leben blickst? Weil ich nehme dich jetzt nicht als Person wahr, die irgendwie ja, nachtragend ist oder mit so einer negativen, mit einem negativen Schleier durchs Leben geht. Und es gibt ja Menschen, die sehen ja immer erst das Negative. Und du scheinst da immer sehr, sehr, ja, fröhlich durchs Leben zu gehen. Ich weiß nicht, ist das auch eine Art Nebenwirkung des Ganzen?
Ja, ich würde schon fast sagen, positive Mindset will always win, wenn ich es mal so sagen kann. Also man sollte immer, egal was passiert, ich weiß, es gibt Rückschläge, aber dass man trotzdem versucht, dann wieder positiv zu schauen. Und weil das Leben hat so viel mehr zu bieten, als wenn man ständig dann irgendwie in Selbstmitleid verfällt und traurig darüber zu sein, was passiert ist. Klar, eine Zeit lang kann man auf jeden Fall traurig darüber sein. Man sollte aber versuchen, sich schnell wieder zu fangen, weil das Leben ist meiner Meinung nach viel zu kurz und viel zu kostbar, um irgendwie lange um etwas traurig zu sein. Deswegen sollte man immer versuchen, einfach aufzustehen, weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und ja, egal was passiert, dass man sein Lächeln vor allem, weil du sagst fröhlicher Mensch, dass man sein Lächeln nicht verliert, egal was ist.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Und ich möchte auch hinzufügen, auch wenn man wütend ist, ja, also du hast gerade traurig und Trauer erwähnt. Mhm. Ich würde hinzufügen, Wut und Ärger. Ne, das kann einem auch sehr viel Lebensfreude nehmen und auch darüber versuchen zu springen, ja, dass man nicht lange wütend ist, dass man nicht lange verärgert ist, weil dadurch so viel Leben verloren geht, dass man leben könnte.
Es kostet ja auch unnötige Energie, wenn man wütend wird. Richtig. Und die kann man definitiv woanders anstecken, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen.
Ein sehr, 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 sehr schöner Sprung zurück in die Materie des Fitness. Absolut. Also kann ich nur bestätigen. Und ich tatsächlich habe ich an einen Boxsack gedacht, als ich das mit der Wut gesagt habe. Ne? Also wirklich, das ist ein total super Outlet. Ne? Einfach mal in einen Boxsack hauen, dagegen schlagen und das alles mal rauslassen. Ich glaube, das tut wirklich,
das
wirklich
ist, glaube ich, das Beste.
Gut. Ja. Doch. Ja.
Wirklich. Also ich kann es ja selber sagen, damals, wo ich geboxt habe, war das auch wirklich die beste Therapie, die ich jemals damals hatte. Heute ist es das Krafttraining, aber zu der Zeit war es wirklich das Boxen und da gegen den Sandsack zu boxen und dann, dass der Trainer irgendwann sagt, okay, Feierabend, fühlt sich einfach wirklich gut an.
Schön. Okay, Leute, also auf geht's, entweder ins Fitnessstudio oder zu Hause mit Krafttrainingsgeräten, Wasserflaschen, was auch immer ihr da habt. Und wenn es hart auf hart kommt, auf jeden Fall den Boxsack aufsuchen. Genau. Vielen Dank, Malik. Hast du sonst noch etwas, was du vielleicht mitgeben kannst für so junge, gerade schwarze junge Menschen, die dir zuhören? Und sich vielleicht auch, so wie du damals, überlegen, okay, was soll ich jetzt eigentlich anfangen mit meinem Leben? Gerade wenn irgendwas nicht funktioniert hat, nicht geklappt hat, was man sich eigentlich gewünscht hat oder einem gesagt wird, du bist hierfür untauglich. Das kannst du denen so mitgeben.
Ich würde sagen, nimmt alles oder versucht alles mit Humor zu nehmen. Nimmt es nicht zu ernst. Versucht euch nicht zu sehr in die Opferrolle, sag ich mal, zu stellen, wenn jemand euch irgendwie blöd kommt, sondern macht euren Weg. Und zeigt ihnen einfach, dass ihr genauso seid wie ihr, wie sie oder wie die. Und deshalb steht euch kein Weg, egal ob schwarz oder weiß, im Weg. Macht einfach das, worauf ihr Lust habt und Spaß habt.
Mhm.
Spaß ist immer mein wichtiger Faktor.
Spaß ist ein wichtiger Faktor, Leute. Also auf jeden Fall vergesst das nicht, dann lasst euch nicht ausreden, dass ihr etwas nicht könnt oder schaffen werdet. Und ja, harte Arbeit gehört natürlich auch dazu. Na, also nur Spaß ist bei weitem nicht das, was Malik meint. Klar, wie ihr seht, er hat hart gearbeitet. Von daher, das kommt immer auch, wie du vorhin gesagt hast, alles in diesem holistischen, ganzheitlichen Paket. Ne? Genauso wie es in der Gesundheit angegangen wird, soll es auch im Leben angegangen werden. Also, vielen, vielen Dank für diese Tipps. Das Mindset ist das A und O. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Das ist gerade sehr gut erwähnt. Nicht in die Opferrolle denken. Das geht sehr, sehr schnell. Sondern weiter geht's, ne? Weiter geht's. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute sich denken, boah, ich habe aber keinen Bock mehr, ne? Ich bin total müde. Und so ein Weitergehen heißt ja auch nicht immer einfach nur weitermachen wie bisher, ne? Man kann ja auch einfach in eine andere Richtung gehen. Man kann auch anders weitermachen. Halt nur nicht stagnieren, stehen bleiben, aufgeben, ne?
Genau, genau, genau. Also da würde ich sagen, ist ja okay, wenn man weiterkommt, aber man muss jetzt nicht über den Asphalt, sag ich mal, schauen, sondern wenn man langsam kleine Schritte macht, kommt man am Ende sowieso ans Ziel. Egal, und am Ende wird dich niemand fragen, wie lange du gebraucht hast, um hierher zu kommen. Oder jetzt zum Beispiel Schulnoten. Mich wird niemals jemand mehr fragen, was hast du für eine Mathematiknote?
Ja.
Deswegen, also glaube ich, einfach machen. Und dann wird sich das zeigen.
Yes. Vielen, vielen Dank, Malik, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Sehr
außer
gerne.
Natürlich die Blitzfragen, die habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Legen wir mal los. Spaß oder Ernst?
Spaß.
Ich muss auch sagen, es ist so witzig, ne? Wir haben ja vorher nicht gesprochen. Ich wusste nicht, dass du Spaß sagst am Ende. Ich wusste es nicht. Und dann kommen diese Fragen. Das habe ich schon so oft gehabt, aber okay. Haus oder Wohnung?
Haus.
Sprechen oder hören?
Oh. Hören, glaube ich, ja.
Boot oder Helikopter?
Helikopter.
Stark oder reich?
Stark.
Afrikaner oder Deutscher?
Deutscher.
Alright. Da haben wir sie, die 6 Blitzfragen. Vielen, vielen Dank, Malik. Wirklich sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Deine Welt der Fitness und deine Erfahrungen und deine positive Einstellung ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, zu hören. Und ich hoffe sehr, dass sie ansteckt und die Zuhörerinnen dazu bringt, ja, entweder in Richtung Fitness zu gehen oder in Richtung Mindset Change, was auch immer. Das ist
da
ein großer
heutzutage
Win.
So viel.
Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du ein Vorbild bist und auch zeigst, dass unkonventionelle Wege zu Erfolg führen können. Danke sehr.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Gestern ging es dir noch gut und heute musst du notoperiert werden. Schlagartig kann es uns oder anderen um uns herum nicht mehr gut gehen. Von heute auf morgen. Was tun wir dann? Genau das ist das Entscheidende. Malik ist ein weiteres Beispiel, das wir in dieser Welt sehr benötigen. Bei Wut in einen Boxsack hauen, statt auf Menschen zum Beispiel. Und bei Trauer sich daran erinnern, dass der Morgen wiederkommt und das Leben zu kurz ist, um in dieser Trauer zu versinken und sogar zu ertränken. Wie viele von uns hatten Schwierigkeiten mit Mathe oder anderen Fächern und wurden daraufhin abgestempelt, in der 2. Klasse schon, wohlgemerkt. Und doch spricht er heute zu uns mit einem beneidenswerten Werdegang, einer fröhlichen Natur und so viel Positivität. Ja, das, was uns am Leben hält. Die Liebe zum Leben, die Dankbarkeit für das Leben und ja, das Beste draus machen. Das Beste aus allem machen, was man hat. Weiter geht's, wie Malik schön gesagt hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder ein Follow und sucht gerne nach weiteren Infos zu Malik, wie immer auf meiner Webseite unter afrikaner.de/Episoden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. Welcome, Essence, Beauty, Presence, Time, Spirit, Form, and Space. Welcome, Excellence, and every blessing, sacred and praise. What I see, I am. What I want to know, I understand. Oh, I wish I could. I wish I could.